Es gibt zum Beispiel auch eine Untersuchung, die finde ich auch total interessant. Das sind Umweltzonen, das sind diese Straßen, die für den Straßenverkehr, für Autos mit ganz schlimmen Abgasen und so weiter gesperrt werden, dass da 3,5 bis 4% weniger Angsterkrankungen und depressive Erkrankungen in der Folge auftreten. Luftverschmutzung hat eine krasse Auswirkung auf unsere Gesundheit, auch auf unsere psychische Gesundheit.
Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Gerade hatte es in Athen 50 Grad, während Süddeutschland und Tirol im Starkregen untergingen. Ich saß die letzten Wochen im Wollpulli am Schreibtisch, obwohl gerade Sommer sein sollte. Diese Woche werden es wieder über 30 Grad. Es lässt sich nicht mehr ignorieren, das Klima hat sich verändert. In meiner Wahrnehmung ist das Wetter extremer und unvorhersehbarer geworden. Und das löst in vielen Menschen Klimagefühle aus. Ein Unbehagen, eine Ohnmacht, Ängste und Unsicherheiten, wie es weitergeht und was das für unser Leben und das Leben unserer Kinder und Kindeskinder bedeutet. Und ich bin ganz ehrlich, ich frage mich regelmäßig, welche Welt ich meiner Tochter hinterlasse und ob sie noch genauso lebenswert sein wird wie die, die ich kennenlernen durfte. Und genau darüber wollen wir heute reden, über den gesunden Umgang mit Klimagefühlen. Und damit hi und herzlich willkommen beim Seven Mind Podcast. Ich bin Linda, Psychologin, Coachin und Hypnosetherapeutin und ich darf hier immer wieder spannende Menschen kennenlernen, die ihr Wissen und Fühlen mit uns teilen. Wir alle spüren, dass sich das Klima verändert. Den einen macht es wütend, den nächsten lässt es resignieren und andere kommen aus der Negativspirale nicht mehr raus, weil ihnen die realen und drohenden Folgen der Klimaveränderung so eine große Angst machen. Laut einer internationalen Studie sagen über 70% der jungen Menschen, dass ihnen die Zukunft wegen der Klimakrise Angst macht und dass mehr als die Hälfte das Gefühl hat, von Regierungen im Stich gelassen zu werden. Ich will heute von unserer Expertin wissen, was hilft da? Was sagt die Forschung, was der Mensch braucht, um mit so einer massiven Veränderung umgehen zu können? Und ich bin total dankbar, dass wir dazu Lea Dohm gewinnen konnten. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Journalistin und setzt sich als Aktivistin für den achtsamen Umgang mit Klimastress ein. Und genau so heißt auch ihr zweites Buch mit Achtsamkeit gegen Klimastress, was nach dem Buch Klimagefühle herausgekommen ist. Außerdem ist Lea bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit für Transformationsberatung zuständig. Und sie hat die Initiative Psychologist Psychotherapists for Future gegründet. Wir haben heute also gebündeltes Wissen und eine hohe Kompetenz bei uns. Und ich bin total dankbar, dass du hier bist. Hallo Lea.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich muss dich als erstes korrigieren. Mein Buch heißt nämlich gar nicht Achtsam gegen Klima gestresst, sondern es heißt Stark im Wandel, wie wir die psychische Gesundheit der Zukunft gestalten. Aber es geht im Grunde genau darum, unter anderem, aber überhaupt, wie wir gesund durch die gesellschaftlichen Krisen uns durchmanövrieren können, ohne in so einem Dauerstresszustand zu sein.
Und das wäre auch meine erste Frage. Was sind denn genau Klimagefühle? Wie definierst du das und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von einem anderen Stress, den wir in unserer Umwelt erleben?
Also Klimagefühle sind im Grunde alle Gefühle, die im Kontext mit dem Klimawandel auftreten können. Und die können ganz unterschiedlich sein und die ganze Bandbreite von Gefühlen einnehmen. Und ich würde inzwischen, nachdem ich jetzt mich eine ganze Weile damit beschäftigt habe, sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, richtiger wäre es eigentlich von Transformationserleben zu sprechen als von Klimagefühlen, weil auch die ganzen notwendigen Veränderungsschritte, die politischen Maßnahmen und wie Menschen darauf reagieren, auch das kann Gefühle in uns auslösen. Und da geht es über Angst, über Traurigkeit, über Wut und Ärger, aber auch über Hoffnung, Zuversicht und Freude. Und da gilt es hinzuschauen, wie wir da gesund durchkommen können.
Mhm. Und wenn wir es jetzt mal versuchen, so ein bisschen abzugrenzen, also wir erleben ja sehr viele Krisen, Kriege, Anschläge. Was ist der Unterschied zu Klimagefühlen, die ja auch natürlich super divers sein können? Aber geht es da um dieses nicht begrenzte?
Also es gibt tatsächlich viele Parallelen, wenn man sich andere gesellschaftliche Konflikte oder Krisen anschaut. Also viele Gefühle und viel von unserem Umgang damit ist ganz ähnlich und lässt sich übertragen. Das, was bei der Klimakrise im Grunde ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist, dass sie fortlaufend ist. Sie hat kein klares Ende, sie ist nicht begrenzt, sie schreitet immer weiter voran. Und es ist ja so, dass selbst wenn wir heute alle Emissionen auf Null packen würden, was wir niemals schaffen werden, dann wären trotzdem viele Veränderungen in unseren Ökosystemen bereits eingebucht. Das heißt, bei der Klimakrise geht es im Grunde um die psychische Auseinandersetzung damit, dass uns dieses Thema nicht mehr loslassen wird, und zwar bis zum Ende unseres Lebens. Und das hatten die allermeisten von uns nicht vorgesehen. Also wir hatten eine andere Zukunftsplanung und stehen nun vor der Herausforderung, das psychisch zu integrieren und zu überlegen, wie gehe ich damit um, wie positioniere ich mich da und was ist meine Haltung dazu.
Gibt es denn Menschen, für die das schwieriger ist als für andere? Gibt es da bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wo du aus deiner Forschung sagst, ja, den einen trifft es mehr als den anderen?
Absolut, es gibt die sogenannten vulnerablen Gruppen, aber also im Grunde ist es wichtig, erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Klimastress und Gefühle, die im Umgang mit der Auseinandersetzung auftauchen, sind gesund und normal. Die haben keinen pathologischen Wert per se. Wenn die ganz, ganz lange anhalten oder ganz stark werden, dann kann das anders sein. Aber das ist ganz, ganz selten der Fall. Dass es Gefühle in uns auslöst, ist erstmal ganz berechtigt und gut begründet, weil es ist ja ein reales Problem, vor dem wir da stehen. Und davon sind Menschen aber unterschiedlich betroffen. Also wir wissen zum Beispiel, dass junge Menschen, dass Kinder und Jugendliche von Klimastress besonders betroffen sind. Das ist ganz logisch. Einerseits, weil die noch nicht so etablierte Abwehrmechanismen haben wie wir Erwachsene und deswegen die Gefühle viel unmittelbarer erleben. Und andererseits natürlich aus Lebenszeitperspektive. Sie haben viel weniger zur Verursachung des Problems beigetragen und stehen aber vor den Folgen nochmal in ganz höherem Ausmaß, als wir Erwachsenen das tun. Das ist eine vulnerable Gruppe. Und eine andere sind Menschen, die sehr naturnah leben oder arbeiten, die eine enge Verbindung zur Natur verspüren. Die sind davon oft besonders betroffen. Und interessanterweise eine Gruppe von WissenschaftlerInnen und ForscherInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wer sich dauernd damit auseinandersetzt, gerät auch eher in Stress als welche, die das noch vielleicht eher von ihrem Alltag fernhalten können.
Dann hast du ja einen ganz konkreten Bezug dazu, oder? Wie geht's dir denn damit?
Ja, ich habe auch Klimastress. Ja. Das ist auch der Grund, weswegen ich das alles mache und zum Beispiel darüber aufkläre, über die psychischen Folgen aufkläre und so weiter. Das ist im Grunde mein Bewältigungsmechanismus. Also ich merke, dass es mir besser geht, wenn ich mich handlungsfähig erlebe, wenn ich den Eindruck habe, das, was ich hier mache mit meiner Arbeit, das hat eine Wirkung, das macht einen Unterschied. Dann kann ich mit diesem Stress viel besser umgehen, weil ich den Eindruck habe, ja, ich trage was zur Lösung bei. Und bin nicht so frustriert und hoffnungslos und tatenlos, handlungsunfähig. Das ist das, was die Menschen oft besonders runterzieht.
Das kann ich mir total gut vorstellen, ne? Weil ich fühle mich so wenig wirksam. Also mir fehlt dieser Hebel. Und du hast deinen Hebel und du baust den natürlich auch immer weiter aus. Es liegt natürlich auch in deiner Hand. Vielleicht gehen wir mal darauf ein. Also die Psyche kann ja ganz, ganz schlecht mit diesem Ausgeliefertsein umgehen. Ne? Ich habe keine Kontrolle, ich habe keine Orientierung. Ich kann es auch nicht mal mehr greifen oder begrenzen, so wie du das eben schon beschrieben hast. Das kann man sich ja erstmal bewusst machen, dass diese Überforderung einfach sehr nachvollziehbar ist, weil da die psychologischen Grundbedürfnisse einfach nicht erfüllt sind. Und jetzt sagst du, für dich ist der Schritt hin in die Wirksamkeit. Was würde das denn zum Beispiel für mich bedeuten? Ich bin jetzt nicht in der Forschung aktiv. Was könnte ich denn tun? Und vielleicht viele Hörer und Hörerinnen da draußen, um so erste Ansätze für sich zu entwickeln.
Also das allerwirksamste Mittel gegen Klimastress wäre im Grunde ambitionierter Klimaschutz. Weil wenn da politisch zum Beispiel vieles vorangehen würde, wenn wir gute Visionen für die Zukunft hätten und so weiter, dann würde sich der Klimastress im Grunde von selbst auflösen. Und bis das erreicht ist, ist das zweitwirksamste Mittel eben dieses Selbstwirksamkeitserleben. Das heißt, dass wir überlegen, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, in mein Handeln, in mein Denken, Fühlen und alles, was ich so mache. Und da würde ich in erster Linie empfehlen, dass wir das, was wir sowieso machen, mit diesem Thema immer mal wieder verknüpfen. Du machst es im Grunde gerade, also indem du in deine Arbeit auch Klimathemen einbettest. Und das ist ja sinnvoll, denn sie sind von hoher psychologischer Relevanz. Also gerade wenn man sich die psychischen Folgen der voranschreitenden Klimakrise anguckt, das ist augenöffnend. Also es gibt zum Beispiel eine Untersuchung vom Ahrtal-Hochwasser, da wurde anhand von Routinedaten von Krankenkassen, also richtig von gesetzlichen Krankenversicherungen geschaut, welche Diagnosen haben dazugenommen nach dem Hochwasser. Und es waren direkt nach dem Hochwasser ganz erwartbar Belastungsreaktionen und so weiter und chirurgische Diagnosen. Und auf der 6-Monats-Achse waren es sämtliche F-Diagnosen, also psychische Erkrankungen, die massiv in die Höhe gegangen sind. Angsterkrankungen, depressive Erkrankungen, Suchterkrankungen und emotionale Belastungen des Kindes- und Jugendalters. So, und das ist jetzt ein einzelnes Extremwetterereignis. Das wurde damit gelöst, dass dort Sonderbedarfszulassungen geschaffen wurden für die Kollegin. Aber das können wir nicht auf Dauer immer so machen, dass wir überall Sonderbedarfszulassungen Abzulassung und so weiter schaffen. Das heißt, wir müssen es hinkriegen, als Gesellschaft resilienter zu werden, um psychische Gesundheit zu schützen. Und ein letzter Satz noch, weil ich das ganz relevant finde. Die Menschen im Ahrtal, die da unter diesen Belastungen standen oder stehen immer noch, da ist es nicht so, dass sie dann in den Behandlungen sagen würden, ich bin hier wegen der Klimakrise oder ich habe ganz erheblichen Klimastress, ne? Sondern es ist eher so, dass diese voranschreitenden äußeren Veränderungen wie den Finger auf sowieso existierende Konfliktlinien tragen. Also dass dann zum Beispiel Partnerschaften noch mal mehr belastet werden, weil man sich plötzlich auch damit auseinandersetzen muss, wie das Haus jetzt wieder aufgebaut wird oder dass Betreuungsinfrastruktur für Kinder wegbricht und deswegen Familien überlastet werden, was dann die psychische Belastung erhöht. Also es passiert auf vielen, vielen indirekten Wegen, aber es belastet unsere psychische Gesundheit enorm.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Also man geht ja auch bei dem Ausbruch von psychischen Erkrankungen immer von einem multifaktoriellen Modell aus und da ist der Klimastress ein Faktor und wenn ich dann so eine Katastrophe erlebt habe, dann bin ich mir zwar dessen bewusst, aber ich würde jetzt nicht sagen, ah, ich mache jetzt hier mal im Kopf mein Modell auf, ich habe dir meine genetische Prädisposition, ich habe vielleicht sowieso schon eine Tendenz zu einer ängstlichen Persönlichkeit und jetzt kommt noch diese Katastrophe dazu. Klar, dass ich eine Angsterkrankung entwickle, so funktionieren wir leider nicht, sondern da ist dann die Belastung ganz akut und dann denkt man einfach nur daran, dass ich Hilfe brauche und dass es wieder weggehen muss.
Ganz genau. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass in der öffentlichen Debatte oftmals Klimaängste oder Klimastress sehr viel besprochen werden. Und das ist auch wichtig, denn es ist real und Menschen leiden darunter. Und auf der anderen Seite aber die indirekten Folgen, die dann für die psychische Gesundheit in der Folge entstehen, noch viel ausgeschwiegen werden und viele Menschen darüber gar nicht so Bescheid wissen. Und dass die eben auf ganz vielen unterschiedlichen verschlungenen Wegen dann stattfinden. Oder auch zum Beispiel Flucht und Migration. Wir wissen, dass das massiv zunehmen wird mit voranschreitender Klimakrise. Und wir sehen ja bereits jetzt, was das einerseits mit unserer Gesellschaft macht, was das mit gesellschaftlichem Zusammenhalt macht. Das hat auch wiederum Wirkungen auf unsere psychische Gesundheit, aber auch auf die Menschen, die betroffen sind, natürlich noch viel, viel mehr. Ne? Also Flucht ist eng assoziiert mit psychischen Erkrankungen aller Art. Also da kommt eine richtige Krankheitswelle auf uns zu. Und das Wirksamste, was wir dagegen machen können, ist Prävention. Und zwar einerseits natürlich Klimaschutz und andererseits, dass wir überlegen, wie können wir in der Breite psychische Gesundheit fördern, dass möglichst viele Menschen gar nicht erst erkranken oder dass die Belastung moderat gehalten wird. Und darum geht es mir in meiner Arbeit. Da möchte ich darauf aufmerksam machen und gute Vorschläge machen.
Ja, da würde ich auch gerne gleich im Detail drauf eingehen. Ich finde erst noch mal ganz spannend, darauf zu schauen. Vielleicht kennst du diese Tendenz aus deiner Arbeit auch. Ich kenne sie aus meiner Bubble, dass wir manchmal sehr gut darin sind, diese Klimaveränderung zu verdrängen. Also es ist irgendwie offensichtlich, die Sommer und die Winter und die Herbste und die Frühlinge, die sind anders als vor 20 Jahren, als ich Kind war oder vor 30 Jahren. Und dennoch spüre ich da oft so eine Tendenz von, ja komm, so schlimm ist es doch nicht. Woran liegt das? Warum macht die menschliche Psyche das?
Naja, es ist teilbar. Ne? Also hier bei uns zum Beispiel in Deutschland ist es ja oftmals auch noch nicht so schlimm, dass wir jetzt ganz akut von einem Hochwasser betroffen sind oder so. Das sind ja seltene Extremereignisse, sondern da ärgern wir uns vielleicht eher, dass es jetzt schon wieder die ganze Zeit regnet und so. Das finden wir irgendwie doof. Aber das sind Themen, die nicht so zentral in unserer Wahrnehmung sind, dass wir sie nicht auch gut beiseite schieben können. Es ist natürlich in gewisser Weise ein Privileg. Es gibt Menschen, die bereits heute so krass betroffen sind, dass sie das überhaupt nicht mehr so ohne weiteres beiseite schieben können, einfach weil zum Beispiel da der Lebensraum einfach gefährdet ist, in dem sie sich aufhalten oder weil die Hitze so stark wird, dass es gar nicht mehr auszuhalten ist draußen. Aber bei uns hierzulande geht das noch vergleichsweise gut, dass wir das beiseite schieben und das ist natürlich fatal, weil das führt dazu, dass Lösungen verzögert werden und dass im Grunde auch diese psychische Gesundheitskrise, über die wir gerade gesprochen haben, auch weiter voranschreitet. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen und das ist die große Herausforderung, sagt übrigens auch der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung in ihrem großen Gutachten, dass wir aus Einsicht und Voraussicht und Umsicht aktiv werden und ins Handeln kommen, ohne dass wir oftmals schon so akut betroffen sind, dass es gar nicht mehr anders geht, sondern einfach, weil wir sagen können, hey, wir haben das verstanden, wir verstehen, dass es voll wichtig ist und deswegen machen wir jetzt was. Und das ist im Grunde auch eine psychologische Herausforderung.
Mhm. Ja. Ja, weil es ist sowas Langfristiges für manche, nicht für alle. Ne? Du sagst es gerade, es gibt schon die Teile der Erde, da ist es super präsent und akut. Aber für uns ist es immer noch was, was vielleicht so ein bisschen schwammig bleibt. Und diese Langfristigkeit, das ist immer so mein Eindruck, die kann man ganz gut ausblenden.
Und da gibt es immer noch so kleine Umwege, die sich die Psyche sucht, damit sie jetzt dann doch weiterhin in den Flieger steigen kann und damit sie doch weiterhin alles konsumieren kann, was irgendwie Spaß macht, weil das bringt mir kurzfristig gute Gefühle. Und das andere, das ist ja so irgendwo, irgendwann. Wie überwinde ich das? Wie überwinde ich das, dass ich aufhöre, kurzfristig diese guten Gefühle haben zu wollen, die dann aber vielleicht manchmal fürs Klima gar nicht so gut sind?
Also erstmal ist es total verständlich, ne? Ich hätte auch sehr gerne kurzfristig gute Gefühle und tue auch einiges dafür, dass es die immer wieder gibt. Aber natürlich gilt es zu gucken, was trage ich selbst dazu bei und was kann ich zur Lösung beitragen. Ich fliege zum Beispiel nicht mehr seit 2017, 2018. Über Silvester war ich das letzte Mal mit dem Flugzeug im Urlaub und das war für mich eine sehr große Umstellung, denn es gehörte quasi zu meiner Identität, dass ich Urlaube gemacht habe und gereist bin und dass ich andere Kulturen kennengelernt habe und so weiter. Das ist ein großer Verlust. So, jetzt kann ich gucken, was passiert da in mir. Ich zum Beispiel bin traurig geworden, habe mich irgendwie, das war wie so ein innerer Abschied, auch von einem Teil meines Lebensstils. Und was hilfreich ist, ist dann, sich die Bedürfnisse dahinter anzugucken. Also was ist das überhaupt, was ich da im Urlaub so genossen habe und auf meinen Reisen so genossen habe? Und es war zum Beispiel bei mir Abenteuerlust oder mal richtig raus aus dem Alltag und richtig Abstand gewinnt von allem und andere Kulturen kennenlernen, neue Sichtweisen erleben. Und da stelle ich fest, dass ich diese Bedürfnisse auch anders erfüllen kann. Das geht tatsächlich ohne Flugzeug. Ich kann mir trotzdem Abenteuer gönnen. Ich kann trotzdem andere Kulturen kennenlernen. Aber das war ein Prozess und das hat ehrlicherweise auch ein bisschen gedauert und immer noch vermisse ich das manchmal. Also da werden große Lebensstilfragen berührt, gerade auch zum Beispiel beim Thema Ernährung. Aber ich finde es wichtig, dass man eben auch nicht nur die individuellen Konsumveränderungen betrachtet und überlegt, wo bedeutet das möglicherweise alles Einschränkung für mich, sondern dass man auch guckt, wie kann ich durch mein Handeln vielleicht meine Wirksamkeit sogar noch vergrößern. Und das ist in der Regel, wenn ich es mit den Tätigkeiten verbinde, zum Beispiel im Job, wenn ich mit anderen zusammen aktiv werde oder wenn ich darüber aufkläre oder wenn ich das, was ich sowieso gerne mache und womit ich mich gut auskenne, mit dem Klima verbinde oder mit Nachhaltigkeit und da dann nächste Schritte einleite, macht auch viel mehr Spaß als immer nur verzichten.
Jetzt bin ich neugierig. Du hast eben gesagt, du hast andere Wege gefunden, deinen Drang nach Abenteuer zu erfüllen. Wie machst du es denn?
Also zum Beispiel war ich vorletzte Woche mit meinen beiden Kindern alleine zu dritt auf einem italienischen Campingplatz. Das war für mich schon allein von der Anreise aufregend. Ehrlich gesagt, deutlich höherschwellig als mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen. Viel einfacher. Habe ich tatsächlich mit Zug und Leihwagen, habe ich es in die italienische Provinz geschafft und hatte da, also es war wirklich ein Abenteuer, es war wirklich krass und hat total Spaß gemacht. Aber die Hürde war groß. Also das muss ich ehrlich sagen, das so durchzuziehen. Aber am Ende hat uns voll zusammengeschweißt. Ist nur ein Beispiel. Ne? Es gibt natürlich ganz viele andere. Ich habe Kolleginnen, die auf wahnsinnige Art und Weise das hingekriegt haben, irgendwelche Urlaubsziele auf dem Landweg zu erreichen und da nochmal ganz andere Sachen erlebt haben, als sie wahrscheinlich sonst irgendwie mit einem fünfstündigen Flug für sich erlebt hätten.
Also einfach ist es nicht, aber in Perspektivwechsel gehen, sich fragen, okay, ich möchte wegfahren, ich habe Lust auf mehr, wie komme ich da vielleicht anders hin? Und wenn da Schwierigkeiten entstehen oder wenn es länger dauert, da vielleicht dann eher ja, die Möglichkeit des daran Wachsens zu sehen, kann man so zusammenfassen.
Ja, genau. Also es ist natürlich ein gewisses Einlassen aufs Abenteuer erforderlich, ne? Aber vielleicht rückt es auch unsere Wahrnehmung ein Stück wieder zurecht, zum Beispiel was Entfernung angeht und was Reisen angeht. Weil es hat ja geradezu auch sowas von der Hybris, dass ich jedes Ziel der Welt zu jeder Zeit innerhalb von, was weiß ich, vielleicht 24 Stunden oder so erreichen könnte. Das ist was, was wir nie zuvor geschichtlich so hatten. Und ist es eigentlich wirklich erforderlich für ein gutes Leben oder reicht für ein gutes Leben auch was anderes und hat nochmal von der Erfahrung einen anderen Wert? Das ist jetzt eine philosophische Frage, aber kann man sich ja schon mal stellen. Ne? Oder wir wissen zum Beispiel, dass nachhaltiges Verhalten in vielen, vielen Punkten eine Entschleunigung bedeuten würde. Also oftmals auch eine Arbeitszeitreduktion. Das Umweltbundesamt sagt, wir bräuchten im Grunde eine 4-Tage-Woche, um nachhaltig zu werden. Was das für Zeitwohlstand bedeuten würde und was würde das, wenn man das wirklich umsetzen würde, für die psychische Gesundheit bedeuten, wenn Menschen plötzlich mehr Zeit hätten? Rollt sowieso auf uns zu, wenn wir uns KI angucken. Da wird es große Veränderungen geben, möglicherweise Arbeitsplatzverluste. Und wie kann man diese Zeit gewinnbringend füllen, auch sinnstiftend füllen? Und ich finde, das sind Fragen von hoher Relevanz, auch für die psychische Gesundheit. Und es wäre cool, wenn wir das gestalten und möglichst viele Menschen da gesund mit durchnehmen, als dass es irgendwie so auf uns einprasselt und wir reagieren nur. Das geht bestimmt besser.
Absolut. Ich habe jetzt schon mal so zwei Ebenen rausgehört. Das eine ist, ich kann wirksam werden, indem ich entscheide,
was ich weiterhin konsumiere, was ich vielleicht weglasse, was ich anders mache, wo ich andere Perspektiven einnehme, weil Dinge vielleicht anders funktionieren. Und das andere ist, ich kann aktiv werden, indem ich zum Beispiel über den Klimastress spreche, indem ich aktiv werde, weil ich diese Themen in meine Arbeit einbaue. Und dann gibt es ja aber auch noch ganz viele andere Dinge, die ich für meine Resilienz tun kann, also für die psychische Widerstandskraft. Was bedeutet das denn für dich?
Ja, also Resilienz ist ein häufiges Thema, zu dem ich angefragt werde in Vorträgen oder Workshops oder so. Deswegen habe ich mich da in den letzten Jahren ziemlich reingestürzt. Das Interessante bei der Resilienz im Klimazusammenhang ist nämlich, dass wir oftmals noch dazu neigen, und das wird in vielen Zusammenhängen auch noch so dargestellt, dass wir vor allen Dingen die individuelle Resilienz in den Fokus packen. Also so nach dem Motto, du hast Stress, dann mach doch mal einen Achtsamkeits- oder einen Yogakurs oder so. Und das ist ja auch nicht falsch, ne? Das kann voll helfen. Und ich möchte auch niemals Achtsamkeits- und Yogakurse irgendwie verdammen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wenn wir allen Menschen, die zum Beispiel Klimastress haben, zu Achtsamkeit und Yoga raten würden, dann könnte das Problem ja eher verzögert werden, weil wir überhaupt nicht mit der Lösung vorankommen, weil die Menschen so individuell probieren, das irgendwie für sich zu lösen. Und da wird interessanterweise in der psychologischen Resilienzforschung dieses Modell ergänzt. Und es wird gesagt, dass Klimaresilienz nur zu erreichen ist, wenn wir einerseits die individuelle Resilienz mit der kollektiven zusammendenken, also wie können wir als Gemeinschaft da gesund durchkommen, und andererseits die adaptive, also Anpassung, mit der transformatorischen Resilienz zusammendenken. Das bedeutet, dass ich nicht nur überlege, wie kann ich mich für mich selbst oder hier in meiner Stadt gut anpassen, sondern auch, was können wir tun, um gesund da durchzukommen und die Rahmenbedingungen so zu gestalten. Und das macht es natürlich knifflig, vollständige Resilienz zu erreichen, aber es ist möglich. Das heißt, ich überlege einerseits, was mache ich für mich als Person? Ich habe zum Beispiel mir selbst abends ein Nachrichtenverbot verordnet, damit ich besser schlafe. Das ist individuelle Resilienz, Anpassungsfokus. Aber ich werde zusammen mit anderen aktiv, indem ich zum Beispiel bei den Psychologists for Future mit anderen was mache und da auf Kolleginnen treffe, die auch total engagiert sind. Macht sehr viel Spaß. Da habe ich dann auch das transformatorische Handeln mit drin. Und so probiere ich dann eine vollumfängliche Resilienz zu erreichen, was ehrlicherweise ja wie so ein Ziel ist, was man nie ganz hinkriegt, aber eher wie so ein Fixstern oder wie so ein Kompass, an dem man probieren kann, sich zu orientieren.
Und die kollektive Resilienz, das wäre jetzt ja was uns als Gemeinschaft betrifft. Da brauchen wir dann die Politik, oder sehe ich das falsch?
Ja, die Politik ist da eng mit drin. Also interessanterweise hat da vor allen Dingen die American Psychological Association viel zu geforscht. Die sind da viel weiter gewesen als wir, wobei deren Forschung gerade nicht mehr veröffentlicht werden darf. Das muss man sagen. Die haben da ja große Probleme. Da ist zum Teil auf die medizinischen Datenbanken gar nicht mehr Zugriff möglich. Aber die haben da in den vergangenen Jahren sehr viel zugeforscht. Und sie haben festgestellt, dass eben mit voranschreitender Klimakrise gesellschaftliche Segmentierungsprozesse zunehmen. Das heißt, dass es größere Konfliktlinien geben kann. Das erleben die ja im Grunde auch gerade mit der Polarisierung in den USA. Und dass sowas eben auch hierzulande uns bevorstehen könnte. Kollektive Resilienz wäre, zu überlegen, wie können wir da gesund durchkommen? Wie können wir das hinkriegen, dass wir den guten Kontakt miteinander nicht verlieren? Dass wir das vielleicht auch aushalten, im Kontakt mit Leuten zu sein, die eine ganz andere Meinung haben als ich. Und ein Vorgeschmack, wie sowas aussehen kann, hat uns wahrscheinlich die Corona-Zeit gegeben, wo viele das erlebt haben, dass selbst in Familien oder engen Freundschaften oder so plötzlich Konfliktlinien sich aufgetan haben, die man überhaupt nicht so erwartet hätte. Und das wird uns leider in der Forschung bei den ökologischen Krisen deutlich mehr vorhergesagt. Also das uns das in noch größerem Ausmaß sukzessive bevorsteht. So, und jetzt die Frage, was wir tun können, ist ja die Politik nicht gefragt. Ja, voll, die Politik muss aktiv werden, aber wir leben in einer Demokratie, das heißt, wir sind alle auch politische Wesen, und das mitzugestalten ist ja eben nicht nur eine Frage von Wahlen, sondern da gibt es viele, viele Partizipationsmöglichkeiten, und gerade mit Menschen, die vielleicht ein besonderes Fachwissen haben oder sich für Psychologie interessieren oder so, können sich da ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise einbringen und da eine Haltung zu entwickeln und die auch probieren, in den öffentlichen Diskurs mit einzubringen, als andere das können. Also insofern können wir mitgestalten, und ich halte nicht viel davon. Das ist nämlich ein großes Problem beim Klima, dass wir immer so mit dem Finger auf andere zeigen. Dass wir, die Politik müsste aktiv werden oder die Wirtschaft, wenn die nichts macht, dann hilft das sowieso nicht. Verantwortungsdiffusion ist hier ein weit verbreitetes Phänomen, dass wir immerzu mit dem Finger auf andere zeigen. Und dabei wissen wir genau aus der Forschung und aus wissenschaftlichen Gutachten, dass wir alle gefragt sind. Diese große Transformation bedeutet eine neue Normalität für uns alle. Das heißt, wir alle müssen aktiv werden.
Ja, und da entsteht natürlich ein innerer Widerstand, weil Veränderung findet unser Gehirn gar nicht cool und dann auch irgendwie noch so weitreichend auf unseren gesamten Alltag gedacht. Natürlich ist es leichter zu sagen, wenn die Wirtschaft hier weiterhin diese großen Tanker fahren lässt, die so viel Benzin brauchen, oder ich weiß gar nicht genau, mit was sie fahren, aber sie sind auf jeden Fall sehr schlecht für die Umwelt, und wenn es weiterhin Massentierhaltung gibt und da nichts getan wird von Regelungen, die sowas eindämmen, was bringt es dann, wenn ich auf mein Steak verzichte, oder was bringt es dann, wenn ich hier auf eine Demo gehe? Also es ist leicht, sich den eigenen Einfluss in der Relation mit den großen Entscheidungen zu sehen, dass man selber denkt, ist das, was ich hier mache, nicht einfach nur ein Tropfen auf einen heißen Stein?
Das ist ja auch das Friedrich-Merz-Argument, der letztens in einer öffentlichen Debatte gesagt hat, ja, Deutschland trägt ja nur 2% zu den internationalen Emissionen bei. Da ist das jetzt auch nicht so dringend, ob wir aktiv werden. Was natürlich in gewisser Weise ein schräges Argument ist, weil unsere Pro-Kopf-Emissionen viel, viel, viel zu hoch sind, zum Beispiel auch viel höher als die aus China oder Indien, auf die ja immer mit dem Finger gezeigt wird. Und mit diesem Argument könnte ich ja auch sagen, ja, da brauche ich eigentlich auch gar keine Steuern mehr zahlen, weil mein Anteil von dem, was ich an Steuern zahle, beträgt ja 0,00000 hier in Gesamtdeutschland in der Betrachtung. Das macht ja gar keinen großen Unterschied, ob ich die jetzt zahle oder nicht. Also das ist natürlich, das befreit uns überhaupt nicht von der Verantwortung, dass wir da praktisch selbst nur einen kleinen Anteil leisten können, sondern unter der stehen wir alle. Und zwar vor allen Dingen, wenn wir als Vorbild unterwegs sind. Also zum Beispiel, es ist wahrscheinlich relevanter, dass ich, wenn ich mit anderen zusammen bin, meine Ernährung umstelle, als wenn ich das alleine in meiner Küche tue. Ich habe zum Beispiel meinen 40. Geburtstag vegan gefeiert. Dabei bin ich gar nicht vegan, ehrlich gesagt. Aber erstens hatte ich 3 vegane Gäste und zweitens wollte ich irgendwie auch damit zeigen, es ist möglich, damit eine gute Party zu haben, und man merkt es auch gar nicht so. Das Essen ist trotzdem lecker und der Abend cool. Also das hat möglicherweise einen größeren Einfluss, weil es eine neue Normalität gestaltet und dadurch nochmal eine andere Wirksamkeit hat, als wenn ich hier alleine in meiner Küche probiere rumzuprökeln und mir jetzt nochmal einen Salat irgendwie statt einen Schnitzel reinzuziehen. Ist auch aller Ehren wert, ne? Aber der Hebel in Gemeinschaft mit anderen ist größer.
Das erinnert mich jetzt gerade an ein Buch, was ich gelesen habe zum Klimawandel, auch von einer Psychologin, die sagt, es ist so schwer, den Menschen dahin zu kriegen, einfach zu machen. Wir wissen so vieles, aber wir kommen schwer in die Umsetzung. Und ich erinnere mich an eine Forschung, die sie vorgestellt hat, wo sie sagt, das Wirksamste ist, wenn wir den sozialen Vergleich mit reinbringen. Also wenn ich weiß, mein Nachbar, der verbraucht viel weniger, der hat viel geringere Heizkosten und schont damit die Umwelt mehr, und ich sehe das, dann animiert mich das am ehesten auch mal zu überdenken, hey, sollten wir da vielleicht an der Dämmung was machen oder wollen wir ein anderes Heizsystem uns einbauen lassen? Stimmt das? Kannst du das bestätigen?
Voll. Also das spiegelt auch die Forschung so wider. Es gibt zum Beispiel diese Infektionseffekte bei PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen auf Dächern in irgendwelchen Dörfern, dass wenn eine Familie damit anfängt und dann vielleicht in der Nachbarschaft erzählt, wie viel Geld sie damit sparen, dass die anderen denken, Mensch, ich möchte ja auch mein Geld sparen, das ist eigentlich ganz gut, dann werde ich ja auch energieautonom, und dann kommt ein Haus nach dem anderen dazu. Also solche Effekte gibt es. Und ich glaube, dass es auch voll cool ist, sowas darzustellen, weil es eben Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und weil es auch aufzeigt, dass die Veränderungen, die uns da bevorstehen, ja gar nicht alle nur schlecht sind. Ne? Ganz im Gegenteil, die sind zum Teil richtig cool und schützen unsere Gesundheit. Es gibt zum Beispiel auch eine Untersuchung, die finde ich auch total interessant. Das sind Umweltzonen, das sind diese Straßen, die für den Straßenverkehr, für Autos mit ganz schlimmen Abgasen und so weiter gesperrt werden, dass da 3,5-4% weniger Angsterkrankungen und depressive Erkrankungen in der Folge auftreten. Luftverschmutzung hat eine krasse Auswirkung auf unsere Gesundheit, auch auf unsere psychische Gesundheit. Das heißt, wir gewinnen voll. Also es ist jetzt nicht nur, dass man sagen kann, oh, dann darf dieses Auto da gar nicht mehr durchfahren, Verzicht, was macht das wohl für die Wirtschaft, sondern wir gewinnen krass zum Beispiel an Lebensqualität, an Gesundheit und so weiter. Überhaupt, das ist das, was man in der Transformationsforschung als Co-Benefits bezeichnet. Diese ganzen Maßnahmen, die uns bevorstehen, haben viele, viele, viele Vorteile, auch für die psychische Gesundheit.
Ich denke gerade daran, eigentlich müsste man dieses biopsychosoziale Modell ergänzen um einen weiteren Umweltfaktor, oder? Dass man das einfach immer mit auf dem Schirm hat, dass die Umwelt
da einfach als Faktor mit einwirkt.
Ja, das habe ich in meinem neuen Buch geschrieben. Biopsychosozial-ökologisches Modell. Es ist natürlich eine Wortkrücke, die kein Mensch mehr aussprechen kann, aber es ist total relevant, weil ich hatte ja 10 Jahre lang eine Praxis für Psychotherapie und das war was, was mich da oft so hilflos hat fühlen lassen und im Übrigen gar nicht nur in Bezug auf Klima, sondern überhaupt mit Blick auf strukturelle Fragen, dass ich den Eindruck hatte, ich helfe oder ich gebe mein Bestes, hier Menschen zu helfen, dass es ihnen irgendwie individuell besser geht. Aber wenn dann zum Beispiel, was weiß ich, eine Krankenschwester zurück in ihren Alltag kommt, wo sie alleinerziehend mit 2 Kindern und Schichtdienst, da kann ich die beste Psychotherapie der Welt machen. Das ist einfach real so stressig, dass meine Möglichkeiten da auch begrenzt sind. Und ich glaube, es gilt einfach, und das ist für unsere Fachgruppe total relevant, dass wir unseren Fokus öffnen und schauen, wie können wir eigentlich Rahmenbedingungen mitgestalten, die psychische Gesundheit fördern und auch einen guten Zusammenhalt zwischen den Menschen fördern. Und ich glaube, da sitzen wir auf einem ganz wertvollen Wissen, einfach weil wir das ja auch aus unseren Beratungen und Therapien und so weiter kennen, was da immer wieder für Probleme sorgt. Aber es gibt eben auch die unsichtbaren Faktoren, das sind oft die ökologischen.
Ja, total. Aber gut, dass wir drüber sprechen. Voll. Werden sie ein bisschen sichtbarer. Ich würde gerne noch mal auf eine Gruppe schauen. Du hast vorhin gesagt, Kinder und Jugendliche gehören zu den vulnerableren Gruppen, die ja den Klimastress noch mal ganz anders erleben. Einerseits, weil sie ihr Leben noch vor sich haben, andererseits, weil die Bewältigungsmechanismen vielleicht noch nicht so ausgeprägt sind wie bei uns Erwachsenen. Ich habe ja selber eine Tochter und ich stelle mir oft die Frage, ne, was wird es für sie bedeuten, sie ist jetzt 1,5, wenn sie so alt ist wie ich? In welcher Welt wird sie leben? Und jetzt gerade kann sie es noch nicht greifen und es sind auch noch wenig Warum-Fragen da, aber die werden ja irgendwann kommen. Wie kann ich da den nachvollziehbaren Emotionen, wie kann ich die begleiten? Also wie kann ich sagen, hey, ja, ich verstehe, dass du Angst hast und dennoch will ich dich dabei unterstützen, zuversichtlich zu bleiben. Wie geht so ein Spagat?
Also das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Deswegen haben Kolleginnen von mir, die Kinder-Jugendlichen-Psychotherapeutinnen sind, haben Flyer entworfen, mit Kindern über die Klimakrise sprechen. Den gibt es auf der Homepage der Psychologists for Future. Kurz zusammengefasst, steht da drauf, dass wir wahrheitsgemäß sprechen, aber natürlich auch kindgerecht und altersentsprechend. Ne? Es kommt immer darauf an, in welcher Situation das Kind ist, wie alt es ist und so weiter. Und was aber eigentlich der wichtigste Punkt ist, aus meiner Sicht, ist kein Reden ohne Handeln. Weil das kann dazu führen, dass sich Kinder eher so ein bisschen verschaukelt vorkommen. Im Sinne von, hey, wenn Mama das auch so ernst nimmt, warum machen die dann einfach so weiter? Also das kann eher so ein Hilflosigkeitserleben sogar noch verstärken. Und es gibt auch diese große Studie zu Klimaangst von Caroline Hickman aus UK, die gezeigt hat, dass Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen, nee, da waren es Jugendliche in der Forschung, höher ist, wenn die Untätigkeit der Erwachsenen als höher wahrnehmen. Das heißt, das, was wir machen können, um unseren Kindern praktisch Sorgen zu nehmen, ist selbst Veränderung und Handeln vorzuleben. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und das ist hart und schwierig, aber führt dazu, dass Kinder sich sicher erleben können und dass sie nicht so leicht in so eine Parentifizierung geraten, dass sie denken, sie müssen sich kümmern und müssen das jetzt auch noch neben Schule und was weiß ich machen. Das ist unser Job. Wir haben das System so aufgebaut und mitgestaltet oder stecken jetzt einfach drin und wir haben ganz andere Möglichkeiten, das jetzt auch mitzugestalten, wie so ein gesunder Wandel aussehen kann. Und wenn wir das vorleben, also zum Beispiel meine Kinder, ich habe auch 2, die sind 11 und 13, die interessieren sich null für Klima, wirklich nicht. Ich finde, die könnten sich mal ein bisschen mehr interessieren, aber ich glaube, die fühlen sich sicher. Die denken nämlich, Mama macht das schon. Das ist ja auch ganz schön und ich freue mich für die, aber manchmal denke ich dann auch so, aber es wird trotzdem irgendwie alles schwierig, aber es sei denen gegönnt, weil die sollen sich mit anderen Themen auseinandersetzen, die altersentsprechend sind, ne, und die gerade beschäftigen und so soll es sein. Aber es ist eine dauerhafte Herausforderung, ja.
Ja, absolut. Aber nochmal eine zusätzliche Motivation, wirklich ins Aktivwerden zu kommen.
Ja, voll. Also es gibt so viele gute Gründe und gleichzeitig ist es gar nicht so einfach, da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich glaube, die große Herausforderung für möglichst viele Menschen aufzuzeigen, du kannst einen Unterschied machen, das ist gut für die Gemeinschaft, es ist gut für deine psychische Gesundheit und es ist gut für die Zukunft unserer Kinder.
Ja, absolut. Du hast eben schon mal angesprochen, es gibt Dinge, die du für dich verändert hast, zum Beispiel das Nachrichtenverbot am Abend. Ich kann das total bestätigen. Also ich habe auch meine Medienhygiene, weil ich das einfach sonst absolut in den Schlaf nehmen und ich merke, dass mich das sehr, sehr stark belastet und da brauche ich einfach einen anderen Zeitpunkt als kurz vorm Schlafen gehen. Was gibt es da für dich noch auf der Liste? Was sind Veränderungen, die vielleicht eher so in eine Richtung gehen von, ich schütze mich vor einem zu starken Gedankenkreisen, was mich dann vielleicht sogar irgendwann lähmt, was mich mehr belastet und was mir so eine Regeneration wie den Schlaf vielleicht nimmt?
Ich gehe mit einer gewissen Zwanghaftigkeit, obwohl ich überhaupt nicht dazu neige, ansonsten einmal am Tag auf jeden Fall raus. Ich habe eine große Spaziergangsrunde und I'm going for a stupid little walk for my stupid mental health. Also ich gehe wirklich jeden Tag raus. Das tut mir gut, weil ich merke, dass es mich aus Gedankenschleifen rausholt. Und das, was ich, glaube ich, als Privileg habe und was meine persönliche Resilienz steigert, ist, dass ich richtig tolle Freundinnen habe. Zum Teil auch über dieses ganze Klimazeug und über das Engagement. Das schafft eine Verbindung, die schnell relativ tief ist. Also ich glaube, dass es auch so ein Effekt ist, wie das zum Beispiel Menschen berichten, die vielleicht mal in der Klinik waren oder so, dass man sich relativ schnell über tiefere Themen unterhält, über Wertefragen, über Haltungen und so weiter. Also ich erlebe die Verbindung, die ich habe, als sehr gewinnbringend und sehr eng.
Ja, das ist ein enormer Schutzfaktor. Schön zu hören. Wenn du unserem Gespräch einen Slogan geben wollen würdest, wie würde der sich anhören?
Integration von Klimastress in die eigene Psyche lohnt sich und ist nur im ersten Moment richtig stressig und danach auch cool.
Das motiviert. Und das ist auch das, was ich heute mitnehme. Also ich finde die Perspektiven total hilfreich, wirklich zu schauen, was kann ich machen, was mich schützt. Wie die kleinen Dinge, die du jetzt am Ende genannt hast, rausgehen, Medienhygiene, was kann ich aber auch aktiv tun, um mich wirksam zu fühlen, um da aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Das kann sein, mich dazu zu entscheiden, mich anders zu ernähren, vielleicht nicht mehr in den Flieger zu steigen, vielleicht nicht mehr so viele Klamotten zu shoppen oder woanders shoppen zu gehen. Und es sind aber auch die Dinge, die wir in der Gemeinschaft tun können. Du hast von kollektiver Resilienz gesprochen, von transformativer Resilienz. Und was ganz wichtig ist, wir alle in therapeutischen Berufen und eigentlich auch jeder, der sich für Gesundheit interessiert, sollte immer mitdenken, hey, wenn es mir gerade schlecht geht, was gibt's neben den biologischen, psychischen und sozialen Faktoren, vielleicht auch an ökologischen Faktoren, die sich verändert haben? Ist es gerade super eng? Ist es heiß? Ist es kalt? Was ist es gerade, was mich stresst? Oder noch extremer, was du erzählt hast, ne, habe ich meine Existenz verloren aufgrund von einem Hochwasser. Und das wird immer mehr Raum einnehmen, auch wenn es unangenehm ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt schon anfangen, also jetzt schon in Anführungsstrichen, dass wir jetzt anfangen, das noch mehr ins Bewusstsein zu rücken.
Ja, danke für die Möglichkeit hier im Podcast. Voll gut und wichtig. Und auch danke, dass du das in deine Arbeit integrierst. Das ist auf jeden Fall sehr wirksam.
Dankeschön. Und danke auch an euch da draußen, dass ihr mit dabei wart. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonnier uns gern. So verpasst du keine Folge mehr. Und wenn du magst, dann lass uns auch eine Bewertung da. Das hilft uns sehr, weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal.